Man merkt so zum Beispiel beim Thunfisch, man geht so über von kleineren Fischen, sind alles so Beutefisch, oder? So, also man schwimmt ihnen hinterher und sie gehen schnell weg. Nachher der Thunfisch, nur schon, wie er sich bewegt, du merkst einfach, das ist der Jäger. Wir sind jetzt auf der anderen Seite. Vielleicht knabbert er mir am Fuß.
Ein Hai ist im Wasser, ist aber freundlich. Hat er gesagt. Und ich so, ja, okay, ich steig dann mal jetzt aufs Boot.
Hoi du, ich bin der Manuel und das ist der Podcast 2 auf dem Meer, produziert von der Podcast Schmiede. Die 2 auf dem Meer, das sind eine Freundin und ein Freund von mir, Arjan und der Freddy. Die beiden sind ein Paar und haben sich vor 2 Jahren mit dem Ersparten ein Segelboot gekauft, um damit auf unbestimmte Zeit um die Welt zu segeln. Ich selber würde das nie im Leben machen. Aber so aus der Distanz ihre Reise miterleben, das finde ich richtig nice. Mich nimmt es mega Wunder, wie es den beiden auf der wilden Welt mehr so ergeht. Darum mache ich mit ihnen regelmässig Videocalls. Und du, liebe zulassende Person, kannst bei diesen Telefonaten dabei sein. Hoi zusammen!
Hallo!
Hallo!
Er sieht so fresh aus. Ist mir jetzt gerade aufgefallen. Fühlt ihr euch auch fresh?
Nein, ich nicht. Was?
Ich fresh? Schon, ja.
Überhaupt nicht. Nein.
So fresh and so clean. Hey, ich sehe weder, gut
weder
aus.
Noch, also clean vielleicht ein bisschen, aber fresh überhaupt nicht.
Also wenn ich daran denke, wie wenig sich unser Boot bewegt, da wo wir jetzt sind, und wie nah das Duschen und die Waschmaschine sind, fühle ich mich schon recht fresh, muss ich sagen.
Ich habe trotz dieser Nähe zur Dusche, habe ich glaube nur einmal duscht bis jetzt.
Ja, ich auch, aber...
Weh, ihr seid so grusig.
Ich weiss gar nicht, wann das war.
Wann habt ihr das letzte Mal duschen?
Vor 3 Tagen.
Ich weiss es auch nicht mehr. Sonntag.
Vor 2 Tagen.
Sonntagmorgen.
Ja, eben. So. Nicht so lange.
Ist doch mega gesund für die Haut, wenn man nicht zu viel duscht.
Mega, ja.
Ja. Also, du hast impliziert, Arjan, dass das Boot noch immer anders viel mehr geschaukelt hat. Also, ihr seid ja jetzt von Madeira, sind ihr jetzt wieder zurück auf die Kanaren gesegelt, oder?
Mhm. Das ist ganz genau.
In der letzten Zeit passiert.
Auf Teneriffa. Und wir sind auch zum ersten Mal wieder mit dem Strom gesegelt, weil die paar letzten Mal sind wir ja immer entweder zu spät oder falsche Saison oder irgendwie alle sind so, hä, was, ihr kommt jetzt von den Kanaren und jetzt sind wir endlich einmal eingereiht mit der Autobahn vom Boot. Jetzt sind wir
ist
wieder
wirklich
voll.
Eine Autobahn? Ist es wirklich, man sieht mega viel Segelschiffe,
also
oder was?
Es gibt schon, also in Madeira haben wir viele Schiffe gesehen, wo man merkt, die sind gerade angekommen und dann gibt es die anderen, die sich vorbereiten und losfahren. Also es ist schon viel mehr jetzt so die, die durchfahren und gerade aus Deutschland kommen oder England.
Also eigentlich alle, mit denen man geredet. Es ist ja nicht so, dass wenn man segelt, man viel Boot sieht. So ist es nicht. Man sieht sehr wenig, weil schon ab einer Meile siehst du eigentlich das Boot nicht mehr. Aber es ist schon so, wenn man am Ankerplatz ist und einander, man fragt einander ja immer, woher kommst du, woher gehst. Und dann ist es sehr oft, woher gehst du, auf die Kanaren und dann über den Atlantik. Also wir sind jetzt wirklich auf dieser Route.
Dann sind wir von Madeira losgesegelt. Zuerst wo an? Direkt auf die Kanaren?
Nein, wir haben einen Zwischenstopp gemacht auf die Ilhas Salvagem. Das sind kleine portugiesische Inseln zwischen Madeira und Kanaren.
Also Insel ist ein grosses Wort, es sind einfach so Steine.
Also, es ist
also wie die letzten Inseln, die wir gesehen sind, dort, wo es der Inselwärter
in genau, aber noch kleiner. Also deutlich
noch kleiner?
Ja, ja.
Krass.
Die ersten, die wir mit der Naomi gesehen sind, die Ilhas Desertas, das ist auch ein Natural Reserve. Mhm. Die sind aber viel imposanter, also viel höher. Die sind ja 470 Meter hoch gewesen und so wirklich so grosse Felsen und lange Inseln, lange Küsten. Und die Ilhas Ilhas Salvagem ist ja so ein Fels im Wasser. In the middle of nowhere.
Kann man dort drauf gehen?
Ja.
Ja, also es ist übersetzt mit wilde Inseln und es ist...
ich liebe auch Namen, es ist wirklich so verlassene Inseln, wilde Inseln.
Genau, es passt aber sehr, sehr gut.
Du weißt, was du bekommst.
Ja, und wir haben das ja schon lange geplant, weil man muss auch dort muss man eine Bewilligung zuerst sich einholen vom portugiesischen Staat. Plus, es muss das Wetter wirklich stimmen weil es ist recht gefährlich, die Insel anzufahren. Es ist so eine typische, weißt, so Insel, wo man sich kann vorstellen kann, dass grössere Schiffe mal in der Geschichte gesunken sind und auch ein Tanker liegt dort am Boden.
Also das stellst du dir jetzt vor, oder ist das eine Realität?
Nein, es ist wirklich so.
Es ist wirklich so.
Wirklich? Ja, also ohne Scheiß.
Die Inseln sind ja, wie eigentlich alle Inseln, glaube ich, sind ja ehemalige Vulkane. Und das ist dann einfach ein Berg unter Wasser. Mhm. Und wir sind dann einfach da auf dem Gipfel von dem. Und unter Wasser geht's ja dann, hat es ja immer noch verschiedene so andere Felsen oder so Steine, die rauskommen.
Ihr habt ja alle Titanic gesehen. Oder schon mal davon gehört.
Das war aber nicht eine Insel gewesen,
oder? Nein, es ist keine Insel, aber es ist das gleiche Prinzip. Also das meiste siehst du nicht. Das meiste ist unter Wasser.
Und nachher liegt wirklich, was liegt jetzt dort an Bord?
Ein Tanker.
Also es hat, es hat verschiedene Inseln. Wir sind auf Salvage im Grande gewesen, also auf die grosse Insel, auf der kleinere, wo wirklich ein kleiner Stein ist. Da ist ein Tanker, ein britischer Tanker, liegt dort aus den 70er Jahren, glaub.
Und scheinbar ist der eben gesunken, weil der Kapitän abgelenkt war durch weibliche Nicht-Besatzungsmitglieder, die er mit an Bord gebracht hat. So die Geschichte.
Ei. Fail, Mann.
Ja.
Und dann sind alle gestorben, oder hat man die können retten?
Oh, das weiss ich gar nicht. Das habe ich nicht gefragt. Ich gehe davon aus, man hat sie gerettet.
Das war ja vor langer Zeit gewesen. 70er Jahre oder so, glaube ich.
Aber nachher können sie dort ankern und dann auch auf die Insel wirklich auch so spazieren. Oder ist das wie so gewesen, also ein Weg, wo man hat durchlaufen oder hat man dort überall so ein bisschen dürfen?
Also zuerst haben wir hin müssen.
Der Weg ist ein Weg, aber ist ein bisschen länger. Aber der Weg dort hin ist auch nicht so, also es ist ganz einfaches Segeln, aber man darf nur bei Tageslicht dort ankommen. Und wir sind eben aus Funchal, aus Madeira, sind wir losgesegelt, ganz früh am Morgen, weil wir haben ausgerechnet, das geht mindestens 24 Stunden, im schlimmsten Fall geht es eineinhalb Tage, also 36 Stunden. Und wir sind mega schnell losgefahren und weißt, unser Chartplot zeigt ja an Ankunftszeit. Und da sieht man, morgen am Morgen, am 9 Uhr, super, perfekt. Da sind wir gerade beim Sonnenaufgang dort und alles super.
Ach, wir haben uns so gefreut. Es ist wirklich, ich habe etwa 15 Mal betont, wie glatt alles läuft.
Ja, und eben, dann haben wir langsam gemerkt, da kommt Zanzibar, also das Schiff, wo Zanzibar heisst. Und das,
was?
Das haben wir am Ankerplatz in Funchal, ist unser Nachbar gewesen. Dann haben wir gesehen, der fährt jetzt hinter uns, genau auf dem gleichen Kurs. Dann ist er wahrscheinlich einer von den fünf, der auch die Bewilligung hat und heute dort anfährt. Irgendwann hat er uns überholt und dann ist nochmal ein Schiff gekommen, auch genau auf die gleiche Linie. Und dann haben wir gemerkt, sind wir nicht die Einzigen, die dort anfährt. Und in der Nacht, irgendwann ist einfach alles so still gewesen, dass wir extrem langsam gewesen.
Also, windstill. Immer
noch, windstill und Wellen auch. Und eben, wir sind dann nur noch zwei Knoten ungefähr gefahren oder zweieinhalb, manchmal drei. Aber auch mit dieser Geschwindigkeit haben wir dann ausgerechnet, kommt man einfach nicht mehr bei Tag dort an.
Quasi, weil wir ja dann unsere Geschwindigkeit halbiert haben, wären wir am Tag nach unserer Bewilligung angekommen.
Ah nein, ja. Und nachher müssen wir Motoren.
Ja, wir haben dann irgendwann haben wir entschieden, jetzt müssen wir einfach mit dem Motor fahren. Sind wir erst mal 4 Stunden gefahren und dann ausgeschaltet und dann versucht zu segeln, aber ist auch nicht so gut gegangen. Dann nochmal mit dem Motor und dann den Rest mit dem Motor gemacht. Mhm. In dieser Zeit haben alle anderen Boote uns überholt.
Wieso?
Die sind in der Nacht haben sie einfach entschieden, wir fahren jetzt mit dem Motor dort hin.
Ja, alle haben wahrscheinlich gegen die 1 am Morgen den Motor angelassen und nachher sind sie nur gemotoret und wir sind nein, wir wollen segeln und der Motor ist so laut und man kann nicht schlafen, wenn der Motor läuft.
Ja, aber wir haben es geschafft. Irgendwann sind wir dann angekommen, so um 6 Uhr, glaube
ich. Am 6 Uhr am Abend?
Am Abend.
Und es ist uns beiden so mies gegangen während der Rückfahrt, muss man auch noch sagen.
Eigentlich wäre es ganz einfach, aber irgendwie, sie hat Kopfschmerzen gehabt und die Schultern verspannt. Ich habe auch Kopfschmerzen gehabt. Hunger haben wir gehabt. Wir haben nicht können, weil es uns nicht gut gegangen ist, hat keiner von beiden gesagt, ich mache jetzt dann einfach ein Essen, sondern wir haben einfach dort draussen gesessen und haben Nüsse und so.
Aber immerhin.
Ja, aber weißt du, über 24 oder 36 Stunden ist es dann irgendwann, muss schon etwas Richtiges essen.
Wir haben einfach unsere eigene Nummer 1 Regeln nicht beachtet. Ja. Wir haben nicht genug gesnackt.
Und es war heiss gewesen. Ja. Es, es hat gar nicht so viel Wellen gehabt oder so. Es also wäre eigentlich eine super Smoothie-Überfahrt gewesen, aber irgendwie hat es einfach nicht gut
es ist der Wurm drin. Ja.
Also ist euch auch schlecht geworden, oder das nicht?
Ein bisschen, ja. Ihr ist, glaube ich, ein bisschen. Ja. Ich habe prophylaktisch etwas genommen, einfach, dass das nicht auch noch kommt.
Ich war dann einfach ein bisschen hässig gewesen die ganze Zeit. So.
Nein, shit. Und es wäre eigentlich mega coole Überfahrt gewesen.
Ja, aber kann ja passieren. Ja. Wir sind ja angekommen. Mhm. Und da haben wir dann...
Alle Boote sind schon in der Bucht.
Genau, volle Bucht. wir haben aber noch einen Platz gefunden. Und auch nicht so einfach, weil es ist eigentlich alles Stein unten dran, was ja fürs Ankern sehr schlecht
optimal ist.
Das hat dann ein Zeitchen gebraucht und dann endlich haben wir einen Platz gehabt und gerade, als wir fertig waren, hat Ariane auch gemeint, eigentlich ist mir das zu nahe an den Felsen. Dann sitzt man einfach sehr schmale Zeit und schaut, ist das jetzt, fühlt sich das wirklich zu nahe an oder sind wir wirklich zu nahe? Irgendwann haben wir entschieden, wir lassen es einfach, wir gehen tauchen und schauen, wie das unten wie sich das
anfühlt.
Und dann haben wir zuerst mal getaucht. Und gesehen, unser Anker liegt einfach dort.
Nein.
Auf einem blutigen Stein.
Ja. Nein.
Nichts Sand, nichts eingegraben.
Aber es hat auch keine Stelle gegeben, wo man wirklich den Anker eingraben
konnte.
Aber haben wir es einfach gelassen. Es ist einfach alles Stein. Aber es ist eine sehr geschützte Bucht. Mhm. Und es hat wirklich sehr, sehr wenig Wind gehabt. Und dann haben wir entschieden, wir lassen es einfach und schauen.
Das längt dann?
Ja, also wir haben ja 60 Meter Kette auch draussen gehabt. Das Boot hängt ja eher an der Kette, die auf dem Boden liegt, als an dem Anker, wo
also wegen dem Gewicht ist. Einfach?
Genau, ja. Es sind ja 100 Kilo.
Ja, mehr. Plus der Anker hat sich schon irgendwie so zwischen zwei Steinen ein bisschen eingekeilt gehabt. Mhm. Also es ist nicht ganz so.
Wie haben denn das die anderen gemacht?
Gleich.
Ja.
Also, die haben, glaube ich, gar nicht geschaut, wie es bei denen aussieht. Also, einer, Sansibar, der ja hinter uns gesegelt ist und überholt hat, er hat den einzigen Flecken Sand in der ganzen Bucht,
nein,
hat er seinen Anker perfekt in der Mitte.
Also, es ist wirklich etwa so ein Quadratmeter Sand und dort drin ist sein Anker gelegen.
Ja, aber sonst, man schaut dann einfach immer wieder aufs Boot, also wenn man nicht drauf ist, ob jetzt mehr Wind oder so kommt, aber es ist, zum Glück ist es die ganze Zeit dort geblieben.
Aber ich wollte dann noch etwas von der Nacht erzählen, und zwar, es ist so die Sonne untergegangen und dann ist es dunkel geworden und dann haben wir so ein bisschen den Radio, also den Funk, ist natürlich immer auf Kanal 16 und dann plötzlich hören wir so, irgendwie so den Namen, ich weiß nicht mehr, Shadowfax hat das Boot geheissen, ruft an, irgendwelche Boote, die in seiner Nähe sind, die ihn hören, sollen bitte antworten, wenn ihn jemand hört. Nachher mir so, das ist unser Moment.
Ariane tut ja bei jedem Funkruf meinen, das ist für sie. Jemand läutet an.
Aber das war wirklich, wenn uns jemand hört, bitte antworten. Nachher so, yes.
Und sie ist ja auch zufälligerweise gerade am Funkgerät gewesen.
Ja.
Das heisst, er hat gefragt, if anyone can hear us, please respond. Und sie so, hello, this is SV Edna.
Bitzli creepy auch.
Voll der Creep. Ich bin voll der Funk-Creep. Ja, und nachher dann? hat sich herausgestellt, dem sein AIS, also das Ortungssystem, ist irgendwie ausgefallen und er sehe uns nicht mehr. Also er sehe nicht mehr das Boot um sich herum auf dem Plotter und er will einfach fragen, ob wir ihn sehen. Also ob er quasi nur ein Sendungs-, also ob er noch sendet und nur ein Empfängerproblem hat, etc. Blablabla. Aber was eigentlich cool ist, ist, dass man halt in der Nacht so mit jemandem redet und nachher fragt man so, ah ja, gehst du auf Selvage? Ja. Ah, okay, dann sehen wir uns morgen. Ja, wir hoffen, dass wir dann und dann ankommen. Ah, wir haben gesehen, ihr seid mega schnell. Was habt ihr für ein Segel da oben? Dann tauscht man so ein bisschen aus. Und dann kommt
alles
mit...
über dem Notrufkanal?
Nein, wir sind natürlich dann auf... Nein, natürlich nicht. Hast du gut
aufgepasst. Ich habe gedacht.
Auf Kanal 7.1 sind wir dann gewechselt. Und dann am nächsten Tag, wenn man in der Bucht ankommt, sieht man die einfach. Und dann kann man Hoi sagen. Und sagen, wir haben in der Nacht geredet. Ja,
das dann ist alles gut gegangen bei ihm? Hat es sich geklickt, oder?
Ja, es ist, ich glaube, es war gar nicht sein Empfänger gewesen, sondern wir haben ja auch fast kein Boot gesehen. Es hat einfach, die Signale werden ja von einem zum nächsten quasi weitergeleitet. Und weil es so wenig Schiff dort hat, ist, glaube ich, einfach, sieht man einfach fast nichts.
Es hat auch ultra wenig Tanker gehabt, weil natürlich, weil wir auf geradem Kurs auf die Insel zugefahren sind, ist das natürlich keine Route, wo ein Kreuzfahrtschiff oder einen Tanker nimmt.
Lieber nicht.
Lieber nicht.
Genau. Das hat ja der in den 70er schon gemacht.
Der hat das schon probiert. Ja. Und ja, jetzt zurück zum...
Zurück zur Insel, zurück zum Wasser. Mhm. Ich glaube, da ist es auch viel spannender eigentlich als...
Ja, okay, okay. Du darfst das rausschneiden, Manuel, wenn man zu lange redet.
Nein. Aber nein. Wir sind ja am nächsten Morgen dann, wir haben dann können schlafen dort, und am nächsten Morgen hat Ariane mal wieder gefunkt und gefragt, wann können wir heute vorbeikommen auf die Insel. Und dann haben sie eben gesagt, um 9:30 machen wir eine Tour. Halb 11 machen wir eine Tour, kommen wir vorbei. Sind wir an Land gegangen, haben dort müssen einchecken, also die Polizei hat auch dort eine Station, da musst du mit deinen Schiffspapieren und Pass und alles vorbeikommen, Bewilligung tun sie prüfen.
Es sind etwa 9 Leute auf der Insel, davon 2 Polizisten. Ja.
Und dann ist die Tour losgegangen und es ist mit dem Vitor, ein junger Park Ranger.
Aha.
Und der hat einfach so eine schöne, aber auch gute Tour gemacht.
Es war fantastisch gewesen.
Man läuft eigentlich, wir sind glaube ich so 2 Kilometer insgesamt. Das ja, ist ja die ganze Insel.
Hat ja nur eine Fläche von 2,5 Quadratkilometer.
Genau. aber es war mega spannend gewesen. Den Ort kannst du vielleicht erzählen von den Vögeln. Ist ja der Hauptbrutort.
Ja, die Insel, zmitzt im Nirgendwo, ist der Hauptbrutstätte von dem Sturmtaucher, und zwar der Kori-Sturmtaucher. Die heissen sonst auch Panzerschnabel-Sturmtaucher. Und mehrere Zehntausende von diesen Vögeln, die übrigens einen absurd lustigen Ruf haben, also wenn man die hört am Abend, das erste Mal, also warte, ich muss
es ist, wir haben den Vogel ja in La Gomera zum ersten Mal gehört, in der Nacht, und gemeint, das ist ein Kind, das Hilfe braucht.
Mhm.
Und okay. Die gibt es recht oft da, und das ist, in der Nacht hört man das immer, das klingt so. Stell dir vor, du willst so schlafen geil. Und dann es ist, so ist auf einmal draußen irgend so.
Nein.
Voll. Und von denen gibt es dort ja, glaube ich, hat gesagt, 75'000 mhm. Brutpaar, also Paarperli.
Mhm. Und sie nistet in den Felsen. Und in den Felsen gibt es so Mikrohöhlen. Und in jeder Höhle hat es dann einfach so, weil jetzt sind Babys sind schon geschlüpft vor ein paar Monaten und sind jetzt recht gross. Und das heisst, bei dieser Tour, einfach schon nach 2 Minuten, sagt der Vitor so, ah, schaut da in die Höhle. Und nachher hockt dort einfach so ein Sturmvogel und schaut einem an. Und wir haben hunderte von denen gesehen.
Und man muss auch sagen, also das sind ja noch Babys eigentlich. Ja. Oder sind so, ja... fast Teenies mhm. wahrscheinlich jetzt dann bald, aber sind ganz
flauschig.
So flauschig, ja, so grau flauschig und sitzen einfach da und hocken und
sie können noch nicht fliegen.
Machen ihres
ihr Schnabel auf.
Schnabel zu. Auf, so wieder zu. Und sitzen einfach dort und schauen und dann tun sie ein bisschen so über.
Und die Vögel sind faszinierend. Also sie sind in den 70er sind sie noch gejagt worden, beziehungsweise nicht gejagt, sondern die Fischer, die gekommen sind auf die Insel, haben sie einfach aus ihren Nesten rausgeholt und gegessen, weil sie schmecken ein bisschen wie Poulet. Und die Federn sind auf Großbritannien geschickt worden, um dort Küssis zu füllen und Daunenjacke und so. Da sind sie wieder fast ausgestorben, dank der Menschheit. Bis dann jemand gesagt hat, halt, stopp, zu dem kommen wir dann nachher nochmal zurück. Und jetzt gibt es mega viele von denen und sie sind so crazy. Sind ja Seevögel. Und ich habe nicht auf dem Schirm gehabt, dass die, wenn sie mal anfangen zu fliegen, gehen sie bis auf Patagonien.
Und also dann, via Brasil.
Ja, via Brasilien. Sie machen dann halt, aber trotzdem. Also
okay. Lame. Nur bis auf Brasilien.
Und dann bis auf Patagonien. Nachher gehen sie zum selben Babys machen, gehen sie nochmal zurück und gehen zurück auf die exakt gleiche Insel, in die exakt gleiche Höhle, wo sie geboren wurden.
Die findet, nein, die doch. Findet das einfach. Wie geht ja. das?
Keine Ahnung. Das?
Also der Witter hat gesagt, irgendwie
ihre ist ihre DNA drin.
Genau.
Aber dass sie den Ort wiederfindet, ja. Ich kann das nicht glauben.
Das ist komplett crazy. Ja, und dann sind wir an diesen kleinen Höhlen.
Aber darf ich mal kurz dazwischen, ist es wirklich so crazy, wenn man bedenkt, du bist ja auch mal ausgezogen aus deinem Zuhause, oder Manuel?
Oder Manuel?
Hast es du auch mal wieder nach Hause geschafft?
Ja, aber ich habe Google Maps.
Aber ich habe Google Maps.
Aber brauchst du Google Maps, um dein Zuhause zu finden?
Nein, stimmt, ich brauche eigentlich nicht. Das ist eine Fangfrage, das muss man sich überlegen. Okay, liebe Hörerinnen und Hörer, könnt uns bitte eine gute Antwort auf das schicken.
Wie wisst ihr?
Ob das jetzt crazy ist, dass die Vögel das finden oder nicht.
Dann ist es weitergegangen mit dieser Tour. Es ist ein Wunder, hat das nächste gejagt. Dann haben wir nämlich einen Gecko gesehen, den es nur auf dem Fels gibt, also nur auf dieser Insel und nirgendwo sonst. Also er hat ausgesehen wie ein normaler Gecko, aber man ist dann trotzdem so, Dann haben wir gehört, dass im 15. Jahrhundert, wo sie das erste Mal versucht haben, die Insel zu bevölkern, haben sie natürlich Ratten und Häsli und Geissen mitgebracht.
Wieder Geissen wie letztes Mal.
Wieder Geissen. Und die Ratten, also eigentlich alle drei Spezies sind wieder ausgerottet worden. Und es ist der erste Ort weltweit, wo bekannt ist, dass man geschafft hat, zum Ratten komplett ausrotten. Vielleicht, weil es so klein ist.
Die Ratten haben ja die Vogeleier und so haben sie gegessen. Darum haben wir die müssen
ausrotten.
Ja, genau. Der andere Teil sind die Menschen, die dort wohnen.
Wir haben Tiere anschauen und Menschen.
Wir haben eben, der Vitor hat ja erzählt, ja, die Insel, die Geschichte von dieser Insel, von diesem Reservat, ist ja eigentlich, dass früher sind ja Leute dort zum Fischen gekommen und die Vogel jagen. Dann hat es jemanden gegeben, wo die Vogel mega interessant gefunden hat, also ein Vogel...
ein Ornithologe.
Genau, ein Ornithologe. Und er hat dann irgendwann einfach die ganze Hunting Rights aufgekauft.
Das ist der Herr Signo gewesen, und der hat wirklich, weil es hat begrenzte Fischerpatente, die man hat für jedes Jahr hat nur begrenzte Anzahl gegeben. Und genau, er hat sie einfach jedes Jahr ganz aufgekauft.
Dass niemand dort ankam.
So Ding schützen. Ja.
Genau, um die Vogel zu schützen. Und dann haben die Fischer auch mehrmals sein Haus zerstört.
Er hat dann ein Häuschen gebaut, ja.
Ah ja, genau. Das ist also ein winziges Häuschen. Also so ein.
Der hat einfach dort gelebt nachher auf dieser Insel.
Also glaub nicht permanent, aber so als Forschungs- und als Beobachtungs- hätte sich eine kleine Hütte dort angestellt. Und eben, die Fischer haben das mehrmals zerstört, aus Rache.
Ja, auch verständlich. Also ich meine, von denen ist es ja auch der Lebensunterhalt gewesen, irgendwo durch. Und dann kommt ein reicher Engländer, der einfach, weil er die Vögel nett findet, alles auf. Also ich verstehe wie beide Seiten. Obwohl ich es natürlich gut finde, dass es ein Naturreservat ist heutzutage.
Ja. Und eben, über ihn ist es dann, über mehrere Jahre haben sie es dann geschafft, das dann in ein Naturreservat umzuwandeln, oder?
Ja. Und jetzt gehört die Insel wieder im Staat.
Genau.
Und er hat immer wieder aufgebaut, seine Hütte, wo sie zerstört worden ist. Wann war denn das etwa?
In den 60er Jahren. Und jetzt kommt es. Nicht nur haben wir die Hütte gesehen, sondern wer war dort? Sein Sohn.
Nein, wirklich? Ja. Der lebt noch dort?
Ja, das ist...
Oder auch so teilweise? Oder wie?
Ja, kommt einfach für zwei Wochen. Also der Dr. Signo ist
ein pensionierter Hausarzt.
86 Jahre alt. Sieht aus wie 60 oder so. Also Ende 50 oder so. Und er und seine Frau kommen immer wieder auch, um die Vögel zu beobachten. Und sie sind die Einzigen, die eben dort ein Haus, also es ist gar nicht ein Haus, es ist
eine Hütte.
Eine kleine, nicht mehr eine Blechhütte, aber es ist wahrscheinlich mal eine gewesen.
Ja, ja.
Und ja, die kommen dann mit einem Navy-Ship kommen die über. So wie die anderen Inselwärter. Werden ja auch geliefert, alle zwei Wochen, glaube ich. Und dann dürfen da bleiben.
Immer 20 Tage gibt es eine Rotation von drei Inselwärter und zwei Polizisten. Und manchmal gibt es auch Biologinnen oder so, die auch dabei sind.
National Geographic oder Wissenschaftler. Ja. So, ja.
Und ist dann das der Sohn jetzt oder ist das eben noch der Vater?
Das ist der Sohn.
Ja, der Vater ist verstorben in den späten 90er oder so und der Sohn ist jetzt da gewesen.
Und der Sohn ist aber auch schon mega alt. Mhm. Jetzt. Ja.
Aber es sind, also sind mega freundliche Menschen gewesen. Wir sind ja, die Tour geht ja über ihre Terrasse. So. Und jetzt ist der Dr. Senior da.
Und er kommt aus dem Haus. Ja.
Nein, wirklich.
Ja. Ja. Dann haben wir ein bisschen mit ihm können schwätzen über dies und das und wir haben sie noch zum Essen eingeladen, aber sie haben dankend
abgelehnt.
Genau. ja, und es ist einfach so faszinierend. Alle sind irgendwie, auch die Polizistinnen dort sind recht, also sind sehr freundlich gewesen. Und,
alle sind so freundlich. Also,
weißt, du bist ja nur 9 Leute auf der Insel. Und muss man auch nicht machen.
Es ist vergleichbar mit einer Berghütte, wo wenig Leute stationiert sind. Und wenn dann mal Bergsteigerinnen kommen, dann weiss man, die sind jetzt 12 Stunden unterwegs gewesen und so die Herzlichkeit, mit der man empfangen wird, ist, kann man sich etwas so vorstellen.
Mhm. Noch haben wir eine Nacht dort übernachtet?
Wir haben eben gefragt, ob es möglich wäre. Und dann hat die eine Polizistin gesagt, ich entscheide, ja, ich darf.
Sie hat sich so angeschaut und sie hat gesagt, ja.
Also noch eine Nacht länger, oder was?
Ja, ja. Genau.
Also wir haben ja theoretisch bis 12 in der Nacht ist das Permit, wäre das noch.
Ja.
Aber ja, nochmal eine Nacht. Alle anderen Schiffe sind schon gegangen. Mhm. Wir sind dann insgesamt 3-mal haben wir dort getaucht, also einfach geschnorchelt.
Das ist einfach das krasseste Tauchen ever gewesen.
Wirklich?
Hat dort Fisch, also auch schon beim ersten Mal schnorcheln, sind wir überrascht gewesen, die Fische sind so riesig gross dort.
Also jetzt beim Hören, schaut mal auf euren Unterarm und stellt euch jetzt vor, der Unterarm, das ist die Grösse vom Standardfisch dort.
Vom kleinen Fisch.
Einfach
und
so
jetzt,
gross.
Jetzt kannst du eigentlich den ganzen Arm mal rausstrecken und das ist so der mittlere Fisch, der dort rumschwimmt. Und dann kommt noch ein, ich glaube, es ist ein Thunfisch gewesen, eine Art von Thunfisch, wo glaube ich, noch ein bisschen grösser war, wo auch noch einfach so hinter dir her schwimmt, langsam und dich anschaut. Und ja, das sind wirklich riesige Tiere gewesen. Es hat auch neue Fischarten, also für uns neue, die wir nicht gesehen haben, aber dann so einfach überdimensioniert. Wir haben einen gesehen, wir sehen ja oft recht viel neue Fische an neuen Orten, aber es sind so kleine Dinge, weißt du, so handgross, so, ah, schau mal die Farbe, das haben wir noch nicht gesehen. Oder
oh,
so.
Er versteckt sich.
Ja, und eben da hat es dann so einen gehabt, der ist ungefähr, ich weiß nicht, einen Meter vielleicht.
Ja.
Mit so ganz viel blauen Flecken, eine ganz komische Nase. Und einfach, ja, es ist recht absurd gewesen, alles so beim Umschwimmen.
Ja, und ein bisschen beängstigend. Man merkt so zum Beispiel beim Thunfisch, man geht so über von kleinere Fische sind alles so Beutefische, oder? So, also, man schwimmt ihnen hinterher und sie gehen schnell weg. Nachher der Thunfisch, nur schon, wie er sich bewegt, du merkst einfach, das ist der Jäger. Wir sind jetzt auf der anderen Seite. Vielleicht knabbert er mir am Fuß.
Aber hast du mal gesehen, wie gross ein Thunfisch ist? So ein
hey. Nein, ich hätte jetzt gesagt, so eine Tischlänge, 2 Meter oder so.
Ja.
Okay, ja. Ich habe eben nie gewusst, dass das so riesige Dinger sind. Ich habe gemeint, Thunfische sind irgendwie so, ja.
So wie sie im Sushi kommen. So.
genau. Ein bisschen besser, ja.
Darum wünschst du dir immer, dass du einen Thunfisch fischst.
Ja, genau.
Fast mal ein bisschen Freddy, gell?
Ja, genau.
Ja, also
haben wir dann auch so Haifisch und so Zeugs gesehen und so Walfisch oder irgendetwas?
Also nein, für Wale ist es, die müssen ja tiefes Wasser haben. Das ist ja, bei dieser Insel ist ja dann, wir sind in 20 Meter Tiefe gewesen in dieser Bucht. Und ein Wal braucht deutlich mehr, also tieferes Wasser. Also er kommt gar nicht so nah an die Insel an. Was wir aber gerade beim letzten Tauchgang, wo wir gerade am Boot wieder gewesen sind, Arian war noch am Putzen, gewesen, irgendetwas unten dran. Und ich schaue über und ein Franzose ruft zu uns. Sagt etwas, ich habe es nicht so gut verstanden, sein Englisch ist sehr schwierig gewesen. Und dann kommt sie raus und dann sagt sie, ah ja, ein Hai. Ein Hai ist im Wasser, ist aber freundlich. Hat er gesagt. Und ich so, ja, okay, ich steig dann mal jetzt aufs Boot.
Und der ist aber freundlich.
Ja, den haben wir nicht mehr gesehen.
Nein.
Aber es kann sehr gut sein, dass das
dort... Wir haben dann schon einen grossen Schatten gesehen, der unter das Boot verschwunden ist. Aber wir wissen nicht, ob es der Thunfisch war oder der kleine, ja, der kleine, genau, freundliche Hai.
Ja.
Ja.
Aber Hai würde es theoretisch dort auch geben.
Ja. Ja.
Und bei den Überfahrten, haben ihr eigentlich dort jeweils auch Sachen gesehen? Oder ist das eben dort ein bisschen weniger?
Ja, nein, wir haben ja, wo wir dann losgefahren sind, habe ich gerade mein Buch holen. Und dann habe ich gemeint, ja, ich schaue jetzt einfach nochmal ganz kurz. Und dann, was ist dort auf dem Horizont, das riesige weisse Ding da? das ist also wie ein Delfin, langsamer. Und dann auf einmal hat es so rausgespritzt. Dann habe ich gewusst, das ist ein Wal. Beziehungsweise was? Mehrere Wale.
Das war einfach ein Wal gewesen.
Aber nicht, also jetzt nicht so ein Blauwal, nicht so ein Riesen, wo dann wie im nicht, Film.
Vielleicht schon. Sie sind ja recht weit weg gewesen. Ich glaube, sie sind schon sehr gross.
Nein, gewesen. Also wir haben ja gesehen, dass es nicht ein Blauwal ist. Wir haben ja da unser Identifizierungsblatt.
Cool.
Und von der Größe und von der Farbe her denken wir, denke ich zumindest, das ist ein, das würde heißen, ein Gervais Zweizahnwal.
Zweizahnwal.
Sieht aus wie ein bisschen überdimensionierter Delfin mit kurzer Nase.
Also du hast schon einfach nie willkürlich einen ausgesucht.
Nein, wir haben das besprochen. Weisser Bauch. Haben das besprochen. Also das,
wow, ist, das ist mega krass. Und nachher haben, also dann aber schon von weit weg, oder? Haben das,
ja, noch dann bin ich noch ganz schnell reingelaufen oder gerannt, um meine Kamera zu holen, und dann ist er weg gewesen.
Das ist der Fluch von Freddy. Jedes Mal, wenn er seine Kamera geht holen, verschwindet es. Und dann haben wir ja gewusst, von unseren Wahlmuseumsbesuch und so, dass sie, nachdem sie aufgekommen sind, gehen schnaufen, haben sie etwa eine halbe Stunde, wo sie können unter Wasser sein können. Da haben wir wirklich eine halbe Stunde lang mega geschaut, aber wir haben sie nicht nochmal gesehen.
Nein, no, mega schade.
Ja.
Dann haben wir nochmal so eine 24-Stunden-Überfahrt gehabt, / 36.
Das Mal haben wir einfach gesagt, wir fahren los, wenn wir parat sind. Mhm. Wir sind, glaube ich, um eins oder zwei sind wir losgefahren von der Insel. Und dann gemeint, ja, das geht wahrscheinlich eineinhalb, vielleicht auch zwei Tage. Es müsste eigentlich 24 Stunden sein. Es ist dann mal, hat, glaube ich, recht langsam angefangen. Dann haben wir endlich mal unser Cruising-Shoot können nutzen. Das ist
so Genacker?
Genau, so ein ganz leichtes, farbiges Segel. Das nutzt man in ganz, wenn es nicht so viel Wind hat.
Mhm.
Das haben wir ein paar Stunden können nutzen. Und,
das war mega lässig.
Ja, und dann sind wir recht flott unterwegs gewesen. Und dann mal langsamer, mal schneller. Aber am Ende sind, glaube ich, 25 Stunden bis zum Nordpunkt von der Insel Teneriffa sind wir angekommen. Und
dann haben wir etwas gemacht, was nur Profis machen.
Was? Anrufen in der Marina und fragen, ob wir früher
nicht vertrauen. Nein. Nein. Wir sind go ankern, einfach kurz zum Baden.
Yeah.
Haben wir den Anker gedroppt in einer Bucht. Zack, zack, ein bisschen baden, ein bisschen aufwachen, noch einen Kaffee gemacht. Und dann die letzten zwei Stunden.
Ja, wir haben ja in dieser Bucht haben wir schon mal geankert, zweimal. Aber das ist so ein bisschen es ist eine schöne, sehr schöne Bucht. Aber es hat so Fallwinde, die so extrem aggressiv sind. Und da kann man einfach nicht schlafen. Wir haben, glaube ich, 30 Knoten gehabt beim ersten Mal dort. Und das Boot geht einfach im Kreis. Es ist wie ein Tornado, der um dein Boot einfach die ganze Zeit so umschubst. Und darum haben wir auch da auf dem Weg runter, haben wir gedacht, ja, es wäre eigentlich gut, jetzt zu ankern, aber vielleicht ist es auch nicht so toll. Und dann eben haben wir bei der Marina auch angerufen, um zu fragen, ob es theoretisch möglich wäre, ob wir ein paar Tage früher kommen. Und dann meint sie so, ja, ihr habt eh schon seit gestern, zahlt ihr.
Nein, von dem Tag.
Oder von dem Tag, ja, vom dritten. Ja.
Es ist perfekt aufgegangen. Ja. Wir haben es jetzt falsch aufgeschrieben gehabt, oder sie haben sich falsch aufgeschrieben gehabt. Ja. Auf jeden Fall haben wir direkt einen mega guten Platz bekommen.
Ja. Ja.
Dann ist noch etwas passiert. Ja. Also, ich wollte ja in Hafen das Hafenmanöver machen, weil ich muss ja mehr Übung haben. Und ich muss ja meine Angst überwinden. Und es hat ja
aber die gewindet. Hast du doch schon überwunden. Du hast es immer geschafft jetzt.
Ja, ich habe es immer geschafft. Ich habe immer das auch mit Angst und Sorge geschafft. Und es hat fest gewindet und ich habe gesagt, ja, jetzt muss ich es auch mal machen, wenn es fest windet, weil, ja, eben gehört dazu. Und prompt ist das passiert, was ich am meisten befürchtet habe, ever. es ist nicht so gut gegangen. Es ist gar nicht gut gegangen. Das heisst? Wir sind reingekommen, wir sind in einer Gasse und dann habe ich dem Frederik gesagt, er soll mir sagen, wenn ich einlenken kann, weil das sieht man vorne am Boot besser. Dann ist das passiert und dann sagt er, jetzt einlenken, dann fange ich an einlenken, schaue noch über meine Schultern und was sehe ich da? Eine riesige Böe, die kommt und die einfach einmal das Boot mega fest drückt und ich war schon recht schnell gewesen, weil wenn es viel Wind hat, muss man auch schneller fahren. Und ich habe mich nicht getraut, das zu machen, was man eigentlich hätte machen müssen. Und zwar nochmal einmal richtig Gas geben, damit das Boot dreht. Und nachher richtig fest Gas hinterschieben geben, damit das Boot anhält. Das habe ich mich nicht getraut zu machen. Und dann auch nicht genau gewusst in dem Moment. Und dann ist das Boot halt so diagonal in den Platz hineindriftet und hat ein anderes Boot ein bisschen angetatscht.
Oh nein, und nachher?
Das ist passiert. Und dann sind Marineros sind dort gewesen und die haben zum Glück, die sind so gut wirklich in dieser Marina, die helfen einem noch aus jeder Not raus. Und dann bist du, Frederik, bist zu mir hinten gestürzt und hast auch noch am Ruder rumgerissen und so. Und dann haben wir es reingeschafft, ich hatte ganz Spaghetti-Beine und es war so ein bisschen zitterig. Die Marineros haben es überhaupt nicht schlimm gefunden. Sie haben sich sogar selber bei uns entschuldigt, dass sie irgendwie nicht mehr haben können helfen. Dann haben sie gesagt, ja, eben beim anderen Boot, ja, sie müssen den Schaden jetzt melden, oder, für die Versicherung und so. Aber ja, das Boot, das ist seit über einem Jahr verlassen.
Wirklich?
Ja, ich habe einfach so viel Glück gehabt, dass ich das Boot, das einzige verlassene Boot von der Marina, leicht angedeutscht habe.
Shit, aber nachher zahlt das eure Versicherung, oder wie funktioniert das genau?
Wenn er sich jetzt melden würde, dann ja, könnte man das bei der Versicherung. Das ist ja wie beim Auto ein Parkschaden.
Wie Haftpflicht einfach.
Ja, genau, Haftpflicht. Ja. Und am Anfang, es ist sehr laut gewesen. Wir sind auch schnell reingefahren. Also während das passiert ist, habe ich auch gedacht, so, oh Scheiße, das ist jetzt nicht gut. Also es hat wirklich einen Knall gegeben. Und ich habe ja nur ganz kurz übergeschaut und dann bin ich ins Cockpit gesprungen und habe rückwärts Gas gemacht und so. Und dann habe ich gar nicht mehr auf das andere Schiff geschaut. Aber ich habe nur so ein bisschen, so alles ist zertrümmert. Und denkt ja, das wird jetzt recht teuer. Aber das ist eben, weil es verlassen war und nicht von uns. Wir haben eigentlich nur eine Relingsstange haben wir gebrochen.
Verbogen, ja.
Nein, sie gebrochen.
Ja, okay.
Aber beim ersten Blick sieht es wirklich aus. Also das Boot hat kein Fenster mehr. Es liegt alles so ein bisschen kaputt rum.
Es und ist du meinst verwahrlost.
Dann beim Überschauen, so, wir haben das ganze Ding jetzt zerstört. Aber es war gar nicht so schlimm gewesen. Marineros waren mega freundlich gewesen und ihnen haben gesagt, sie haben schon viel Schlimmeres gesehen. Mhm. Ich glaube, der Knall, das Geräusch, der hat viel schlimmer tönt, als es dann war. Ist. Wir haben an unserem Boot, ich habe so einen winzigen Kratzer gesehen, wo aber ich weiß gar nicht, ob das von dem Boot ist. Also,
ja.
Ist nicht so schlimm.
Glück im Unglück. Plus ist ja jetzt das Eintreten, wo ich am meisten Angst hatte davor überhaupt beim Böteln. Und ich habe gemerkt, es ist gar nicht so schlimm gewesen.
Mega gut. Und jetzt kannst du befreit nächstes Mal einparkieren und mit Mut Vorwärtsgas, Hinrückwärtsgas.
Mit Vollgas ins Boot reinfahren. Wie teuer ist euer Boot? Besser. Ja, mir ist scheißegal.
Besser als im Felsen dort.
Ja, gell? Ja.
Oder
ja.
Ilias Salvachschems.
Ja, das ist so. Ja.
Aber ich bin froh, sind ihr da jetzt heil angekommen.
Mhm.
Jetzt bleiben wir noch ein bisschen in Santa Cruz, oder fliegen wir schon bald in die Schweiz?
Ja, schon sehr bald.
Wir fliegen am Montag zurück.
Das ist so in 5 Tagen.
Ja, und wir sind jetzt gerade so 4 Stück Papierliste, also 4-seitige Liste am durchfetzen, versuchen durchzufetzen. Alles, was wir noch müssen machen oder wollen machen, schaffen das aber überhaupt nicht. Wir bleiben so bei Punkt 2 bleiben wir hängen.
Doch, ich habe schon mega viele Sachen.
Ja, schon, aber es ist einfach mal wieder so eine riesige Liste an Sachen und nichts funktioniert, was man machen will. Und dann...
Also was müssen flicken oder was? Oder dass es zumachen?
Ja, verschiedene also Sachen flicken, Sachen, ja, also Motorwarten zum Beispiel, Sachen putzen, beim Essen schauen, dass nichts jetzt, wir sind ja 6 Wochen dann weg, da muss man schauen, dass da nirgendwo irgendwie etwas reinkommt oder so.
Niente problema, wie ich immer gerne sage.
Und jetzt könnt ihr es einfach da lassen, das Boot, einfach in dem Platz stehen.
Ja,
genau. Also wir zahlen
dann ist es aber ein bisschen weniger, wenn ihr, oder zahlt ihr gleich viel, wie wenn ihr drauf wäre.
Ist gleich.
Okay. Und dann erfüllt er wie das, dass er ausreiset noch aus dem
EU-Raum.
Und nachher nochmal.
Okay. Ganz genau. Aus Spanien eigentlich. EU-Raum ist für jedes Land eigentlich.
Dann ist ja die nächste Aufnahme live.
Hey, vielleicht? Ja. Also live.
Bei uns im Studio.
Ja.
Sehr gut. Mega cool, wenn wir dann noch abmachen.
Ja.
Hey, aber dann gut finalisieren von all diesen Tasks und guten Heimflug.
Danke. Ich
freue mich, euch physisch wieder zu sehen bald.
In Arm zu schliessen.
Ja.
Ja, bis bald.
Tschüss zusammen.
Tschüss.
Jetzt kommt Werbung. Werbung, Werbung, Werbung.
Jemand hat in den Kommentaren geschrieben, dass ihr Kind am besten zu 2 auf dem Meer einschlaft. Nice Parenting-Hack. Wenn du noch mehr Parenting-Hacks brauchst, dann empfehle ich dir den Podcast «Rotzphase» von der Cheyenne und dem Zulu. Sie sitzen zusammen am Küchentisch, trinken Bier und motzen über ihr eigentlich wunderbares Leben mit Kind. «Rotzphase», der Podcast für wilde Eltern, jetzt reinhören auf der Podcast-Plattform von deinem Vertrauen.
Es ist die Werbung fertig.